Auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite her zu diesem Gottesdienst, der den Titel trägt Rogate. Rogate betet. Und der Predigttext steht im Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Matthäus Kapitel 6, 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ja, Rogate, betet. Das ist eine Aufforderung, geradezu ein Befehl. Und der Abschnitt, den wir eben als vorgeschlagenen Predigttext für den heutigen Sonntag gehört haben, der ist ja aus der Bergpredigt, oder man müsste eigentlich besser übersetzen, Bergrede, entnommen. Für mich ist die Bergpredigt oder Bergrede eine der wichtigsten Abschnitte des gesamten Neuen Testaments. Das ist für mich so die zentrale Botschaft, die Jesus uns allen mitgeben will. Betet. Wo sind sie, die Beter in unserem Land? Gibt es die noch? Gibt es noch Beter in unserem Land? Vor einiger Zeit gab es eine Umfrage von der Zeitschrift Stern und eben zum Thema Beten, wie wird das in der Bevölkerung gesehen? Ist das noch ein Stellenwert? Gibt es noch Beter? Und es war eigentlich sehr erschreckend. Wir sind kein Land der Beter. mehr. Und damit richtet sich auch die Frage an uns: Sind wir Beter? Bin ich ein Beter? Ja, betet. Und da höre ich schon die Kritiker, und vielleicht kennt ihr das auch, die da sagen, ja, beten, das ist doch nur so ein Einreden von Wünschen. Ein Monolog, ein Selbstgespräch. Es schadet zwar nichts, wenn man betet, aber ob es was nützt, ist fraglich. Ich bin der Meinung, dass es nicht so ist. Beten ist kein psychologischer Trick zur Beruhigung der Seele vielleicht. Beten ist ein In-Kontakt-Treten mit dem lebendigen Gott. Ich kann mit der höchsten Instanz, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der den kompletten Überblick über die Geschehnisse in dieser Welt hat, ich kann den ansprechen. Und die Frage ist doch, was kann den Arm Gottes in Bewegung setzen, wenn nicht die Macht des Gebetes? Und hier in dem ersten Teil des heutigen Abschnitts heißt es ja tatsächlich: Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es vergelten. Ja, es gibt sie, die Macht des Gebetes. Und diese Macht, von der Jesus spricht, ist in die Hände von dir und mir, von jedem Gläubigen gelegt, der mit Gott in Kontakt treten will. Wenn man den heutigen Abschnitt ein wenig genauer anschaut, dann fällt unter anderem etwas auf. Am Anfang dieser Perikope sagt Jesus: Wenn du aber betest, dann gehe in deine Kammer. Und bei der Einleitung zu dem Vaterunser-Gebet, da heißt es: Betet ihr nun so. Da gibt es also einen Wechsel der Person. Einmal geht es um mein persönliches Gebet, um meine persönlichen Anliegen, die ich vor Gott bringen und mit ihm besprechen kann. Das ist möglich. Das sagt Jesus ganz deutlich. Das sollt ihr sogar. Ich kann ein persönliches Gespräch mit Gott führen. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für Gebet. Das eine, das steht hier, und das heißt mehr so bitten, wünschen, Bitte um Empfang von etwas Gutem. Das ist das, was ich persönlich an Gott richten kann. Das steht hier, das in den Übersetzungen kommt das so nicht raus, weil wir im Deutschen ja nur ein Wort für Gebet haben oder beten haben. Aber hier steht so: Ich kann von Gott etwas erbitten. Ganz persönlich, mein Anliegen kann ich vor Gott bringen, meine persönlichen Belange. Ich kann ihn bitten um den Empfang von Segen, von etwas Gutem. Das andere Wort, griechische Wort, proskyneo, das kam in der Schriftlesung vor. Das ist mehr so das Gebet, sich vor Gott niederwerfen, ihn anbeten als den Schöpfer als Gott eben. Das ist das, was in der Schriftlesung vorkam. Das verwischt sich, weil wir ja im Deutschen keine unterschiedlichen Begriffe haben. Aber im griechischen Urtext sind da zwei Begriffe genannt. Und so ist das, Vater unser, ja, wenn ihr betet, heute auch immer noch im Gottesdienst der Gemeinde, das Gebet, das alle gemeinsam sprechen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht das Vater unser alleine beten darf oder soll, das nicht. Aber wir sehen schon, es gibt einmal, wie Jesus uns sagt, dass das persönliche in Kontakt treten mit Gott, wo ich meine persönlichen Anliegen ihm vortragen, ihm nennen kann. Und einmal das gemeinsame Anbeten Gottes, so wie es auch in der Schriftlesung ist, bete Gott an. Ich weiß nicht, ist euch schon mal aufgefallen, dass das Vater unser das Gebet ist, das von Christen auf allen Kontinenten der Erde und über alle Konfessionen hinweg gesprochen wird? Es gibt eine ungeheure Vielfalt von christlichen Gemeinschaften, Denominationen. Der Weltkirchenrat führt eine Liste der gemeldeten Gemeinschaften christlichen. Das sind über 160. Über 160 unterschiedliche Gemeinschaften, die auch theologische unterschiedliche Auffassungen haben. Und das wirft man ja auch den Christen vor. Ihr seid ja alle so zersplittert. Da weiß man ja gar nicht so recht, was soll man da glauben oder nicht. Aber das Vaterunser-Gebet, das ist die Einheit, die über alle Schattierungen hinweg gebetet wird. Da ist Einheit, das Vaterunser. Und deswegen ist das Gebet für mich, das die Welt umspannt. Das Gebet, das die Welt umspannt. Ja, und weil es so ist und weil es auch so häufig gesprochen wird, passiert es leicht, dass man in einen gewissen Automatismus fällt, ohne dass man sich noch Gedanken macht über den tieferen Sinn, über die tiefere Bedeutung der einzelnen Abschnitte und Bitten, dass das schon manchmal so mechanisch ist. Das ist genauso, vielleicht geht es euch auch so, wenn man morgens zum Beispiel zur Arbeit fährt, 20, 30 Jahre lang immer die gleiche Strecke, ne, dann macht man das schon irgendwie automatisch. Und nach einer gewissen Zeit hat man dann den Eindruck, das Auto weiß schon selber den Weg. Ja, nicht? Das läuft schon alles so ganz automatisch ab. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir uns heute Morgen nochmal Gedanken machen über dieses Gebet, das Vaterunser. Und ich kann hier natürlich nur ein paar Anstöße und Gedanken geben. Und jeder mag zu Hause dann vielleicht auch nochmal darüber nachdenken und darüber reflektieren. Da ist schon der Einstieg dieses Gebetes. Die Ansprache mit unser Vater. Im Judentum das Gebot, du sollst den Namen Adonais, also des Herrn, wie viele Übersetzungen es so schreiben, nicht missbrauchen. Das dritte Gebot, ja. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Im Jüdischen wird dieses Gebot sehr ernst genommen. Man scheute sich sogar, das sogenannte Tetragramm JHWH für Yahweh auszusprechen. Das wird nicht ausgesprochen. Und in den Evangelien, selbst Jesus hat dieses Tetragramm nie ausgesprochen, weil nach jüdischem Verständnis Gott ist heilig und man bloß nicht in die Gefahr kommen, den Namen Gottes missbrauchen. Und deswegen wird er immer umschrieben, der Name. Zum Beispiel Adonai oder El Shaddai oder in anderen Begriffen. Er wird nie ausgesprochen, der Name, weil es so heilig ist und man scheut sich davor, auch nur in die Gefahr oder nur in die Nähe zu kommen, diesen heiligen Namen zu missbrauchen. Und deswegen ist auch eine Anrede im pharisäisch geprägten Judentum unser Vater gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Weil man auch hier die Erkenntnis hatte und zum Ausdruck bringen wollte, dass Gott der Schöpfer aller Menschen ist. Dass Gott der Schöpfer aller Menschen ist, in Klammern, auch der Menschen, die mir vielleicht nicht so gut liegen. Ja, auch da ist Gott der Schöpfer aller Menschen. Und weil das so ist, dass alle Menschen von Gott erschaffen sind und es auch bei ihm deshalb kein Ansehen der Person gibt, wurde eben der Begriff so geprägt, unser Vater. Bedenken wir doch, oder schauen wir mal, Adam und Eva, Kain und Abel, Seth, Henoch, Noach, viele andere, die waren ja weder Juden noch Christen. Das gab es ja damals noch gar nicht. Aber sie waren Geschöpfe Gottes. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Und im 4. Kapitel des Genesis-Buches stellt der Schreiber dort fest, lange bevor auch das Judentum entstand, Folgendes fest: Damals fing man an, den Namen des Herrn, also Adonais, anzurufen. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Jeder, der Gott anruft, wird auch von Gott erhört. Wir haben das in der Einleitung ja auch schon gehört. Jeder. Damals, ich sage das nochmal ganz bewusst, gab es weder Juden noch Christen, sondern alle sind Geschöpfe Gottes. Und wer seinen Namen anruft, wird erhört. Kommen wir zurück zu dem Eingangswort, unser Vater. Nicht wenige Menschen haben leider ein schiefes Bild bei dem Begriff Vater, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen mit ihrem leiblichen Vater gemacht haben oder ihn vielleicht gar nicht gekannt haben. Das ist ein Zerrbild und das hat nichts mit dem himmlischen Vater zu tun. Vater, das soll uns rüberholen, das ist ein Begriff in dem Gebet hier, das soll beim Beten uns zeigen, es gibt ein Gegenüber. Und es gibt ein Gegenüber, dem mein persönliches Schicksal nicht gleichgültig ist, der ein Interesse an mir hat. Vater, das bedeutet eine gewisse Vertrautheit. Und das bedeutet eben nicht, dass alles nur ein blindes Schicksal ist hier auf dieser Welt, dass alles hier nur Zufall ist, ohne tieferen Sinn. Nein, im Gegenteil. Vater, das heißt, da ist ein Gegenüber, das sich für mich interessiert. Und natürlich, es bedeutet, wir haben alle den gleichen himmlischen Vater. Weiter heißt es in dem Gebet: Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich, man kann das auch übersetzen, deine Königsherrschaft komme. Dass hier an dieser Stelle nicht der physikalische Himmel gemeint ist, so im Sinne von Wetterkunde, hier eine Wolkenbildung und sowas, das ist klar. Ich denke, das brauche ich nicht näher auszuführen. Himmel, hier das Symbol oder die Himmel, wie es auch im Hebräischen heißt, das ist ein Wort, das es eigentlich weder in Einzahl, eigentlich nur in der Mehrzahl gibt, ja, die Himmel im Zusammenhang mit Gott. Die Himmel als Aufenthalts Gottes im Gegensatz zu dem der Mensch hier auf der bewohnten Erde. Und da höre ich auch schon wieder die Kritiker, die sagen, ja Gott, wenn der im Himmel ist, das ist weit weg. Das ist damit nicht gemeint. Gott ist nicht weit weg. Es ist hier gemeint, in Gott in den Himmeln, müssen wir sagen, ist der Ort, Gott hat den Überblick über alles. Es ist nicht diese räumliche, was wir vielleicht denken würden, nein, Entfernung da, sondern es ist, Gott hat den Überblick. Er ist in den Himmeln und er sieht alles, er weiß alles, er hat den Überblick über das Geschehen der Welt und über mein persönliches Schicksal und Geschehen. Gott sieht alles von einer höheren Warte aus, so könnte man das vielleicht sagen. Dein Reich komme oder deine Königsherrschaft, dein Wille geschehe, diese Bitten gehören zusammen. Und da gibt es im Deutschen so einen Spruch, der muss aber immer seinen Willen durchsetzen. Ja, kennt ihr den? Der muss aber immer seinen Willen durchsetzen. Ist das hier gemeint? Meint Jesus das? Ist das das, was er uns mitgeben will? Im Griechischen steht hier das Wort Telema. Und wenn man das anschaut, welche Bedeutung das hat, dann heißt das zunächst natürlich Wille oder seine Absicht auch. Aber es heißt auch, und das schwingt in diesem Wort mit, eine Gottes gnädige Zuwendung zu uns. Und dann bekommt das einen ganz anderen Sinn, ganz andere Richtung. Gottes gnädige Zuwendung zu uns. Gott, wenn wir ihn anrufen, so anrufen sollen, dein Wille geschehe, bedeutet das auch, wir bitten Gott, dass er sich gnädig zu uns wendet. Und wenn das so ist, dass sich Gott gnädig zu uns wenden soll und wir ihn darum bitten sollen, dann hat Gott Gedanken des Friedens und der Gnade über uns. Dann kann ich ihn mit frohem Herzen doch bitten, dass sein Wille geschehe, denn das sind ja Gedanken des Friedens in dieser von Kriegen und Leid geprägten Welt. Bitten wir Gott um seine gnädige Zuwendung zu uns, damit die Gedanken des Friedens, sein Friede, auch nicht nur in den Himmel, sondern auch hier auf der Erde verwirklicht werden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Man kann noch sagen oder übersetzen, unser tägliches oder unser Brot für den heutigen Tag oder für den morgigen Tag. Das ist alle Übersetzungsmöglichkeiten sind möglich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Tja, könnte man fragen, heute, was hat Gott mit meiner Ernährung zu tun? Ja, ne? Brot, nicht? Das ist für uns heute schon so selbstverständlich. Ich brauche doch nur an den Kühlschrank zu gehen, aufmachen und da ist alles drin. Noch. Aber auch das kann anders werden. Ne? Der Konflikt in der Ukraine hat uns schon auch hier so ein bisschen Andeutung gegeben, was sich auf einmal bei uns in unserer Welt ändern kann. Und angesichts von derzeit fast einer Milliarde hungernden Menschen in dieser Welt erleben wir oder sehen wir die schreckliche Dimension Hunger. Was hat es dann nun mit dieser Bitte auf sich? Ich verstehe zunächst, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass unser täglich Brot, unsere Versorgung, unser leibliches Wohlergehen, dass uns Gott das schenkt. Und wir dürfen und sollen ihn darum bitten. Und diese Bitte ist für mich nicht nur die Bitte an Gott, nun sorge bitte mal dafür, dass ich genug zu essen habe und Auskommen habe, sondern es ist auch, in dieser Bitte schwingt auch eine Aufforderung an mich mit. So wie es in Jesaja im 58. Kapitel heißt, dass wir aufgefordert werden, so sagt Jesaja, dein Brot dem Hungrigen zu brechen. Auch dem Hungrigen abzugeben. Das, was mir Gott gegeben hat, auch dem Nächsten weiterzugeben. Und das Gleiche steht auch im Jakobusbrief. Im 2. Kapitel und im 16. Vers, wer da nachlesen möchte. Jakobus hat das sehr deutlich und sehr eindrücklich und fast scharf schon uns mit auf den Weg gegeben. Dort heißt es, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt. Aber jemand unter euch spricht zu ihnen, Shalom, geht in Frieden. Wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Was nützt es? Man kann das auch so deuten, das ist Sünde. Also, dem Hungrigen das Brot brechen. Die Bitte geht in zwei Richtungen. Die nächste Bitte im Vaterunser. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. vergeben haben, ist tatsächlich die richtige Übersetzung. Hier steht das Wort Schulden oder Schuldner. Das bedeutet oder das ist so zu verstehen, jemand, der Schulden oder Sünde auf sich geladen hat und diese eine Wiedergutmachung erfordert. In dieser Bitte sind drei Stichworte wichtig: Wiedergutmachung, Ausgleich, Vergebung. Diese drei Begriffe, das sind die hier angesprochen werden. Erstmal Wiedergutmachung, Ausgleich. Ihr kennt sicherlich alle den Spruch aus dem Buch Exodus, 21. Kapitel. Leider übersetzen auch da viele Übersetzungen falsch. Viele übersetzen Auge um Auge, ne? Zahn um Zahn. Das steht aber da nicht, sondern es steht da Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das soll bedeuten Ausgleich. Ausgleich. Wenn jemand eine Schuld begangen hat, eine Strafe, die Wiedergutmachung fordert. Darum geht es. Wiedergutmachung, soweit das möglich ist. Und Jesus findet dieses Thema eben Vergebung, Wiedergutmachung so wichtig, dass er im Anschluss an das Vaterunser-Gebet dieses Thema ja nochmal aufgreift, wie wir eben gehört haben, und nochmal eine genaue Erläuterung gibt. Er sagt nämlich, wenn ihr müsst so vor den Menschen ihre Vergehungen vergeben haben, erst dann vergibt euch Gott. Nochmal, nicht? Gott vergibt erst dann, wenn ich zuvor unseren Schuldnern oder meinen Schuldnern vergeben habe. Diese Bitte bleibt wirkungslos, wenn ich nicht vorher vergeben habe. Wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, heißt es wirklich wörtlich da. Die sechste Bitte, dies ist eine der Bitten, die, ja, ich würde mal sagen, in der Kirchengeschichte vielfach falsch dargestellt wird. Also die meisten Übersetzungen, auch die Elberfelder, die sonst eigentlich sehr genau ist, übersetzt so: und führe uns nicht in Versuchung. Diese Bitte, die scheint ja anzudeuten, dass Gott die Absicht hätte, selbst den Gläubigen verführen zu wollen. Hier würden ja die biblischen Aussagen über Gott als einen gütigen und barmherzigen Gott, einem Gott der Liebe, in Frage stellen. Das kann doch Jesus nicht gemeint haben. Aber was war denn das Anliegen Jesu mit dieser Bitte? Und hier kann uns ein jüdisches Abendgebet weiterhelfen, das heute noch im Gottesdienst der Synagoge gesprochen wird. Da heißt es in diesem Gebet: lass mich nicht kommen in die Gewalt der Sünde, noch in die Gewalt der Schuld, noch, und jetzt kommt es, in die Macht der Versuchung. Und wenn man das, den griechischen Urtext vielleicht ins Hebräische nochmal zurückholt, da steht das Wort Have. Have hat die Bedeutung sowohl führen als auch hineinkommen. Und hier meint Jesus mit Sicherheit, dass wir nicht in die Macht der Versuchung hineingeraten sollen. Und diese Deutung steht auch im Jakobusbrief. Im ersten Kapitel, Vers 13, wer nachschauen möchte, da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und er selbst versucht auch niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und versucht wird. Nicht? Wer kennt das nicht? Ich schon, dass man immer wieder in so gewisse Versuchungen hineinstolpert. Und da will Jesus, dass wir Gott um, ich sag mal, inneren Widerstand, um eine innere Widerstandskraft bitten, dass die Versuchung, in der wir, wie Jakobus sagt, so fortgezogen werden könnten, dass die Versuchung nicht Überhand über uns nimmt und über uns triumphiert. Und da möchte Jesus mit dieser Bitte oder sagen, dass wir Gott eben bitten, dass er uns da herausführt, dass er uns diese Kraft gibt, da zu widerstehen, dass wir eben nicht der Versuchung unterliegen. Und ich brauche, ich kenne das von mir, die Kraft und Unterstützung Gottes, dass ich dann eben dagegen auch angehen kann. In den 70er, 80er Jahren hat die französische katholische Bischofskonferenz über die richtige Formulierung dieser Bitte sehr, sehr lange nachgedacht. Das ist interessant. Die haben da verschiedene Synoden abgehalten, um darüber nachzudenken, wie können wir diese Bitte in unsere Sprache rüberholen. Und die haben dann beschlossen, anstelle der bisherigen Formulierung, so wie wir sie hier heute hier bei uns kennen, und führe uns nicht in Versuchung, hat man in etwa so geändert, um dem Text näher zu kommen. Führe uns aus der Versuchung heraus. Herausführen. Hilf uns dabei. Die großen deutschen Kirchen haben diesen Vorschlag bisher abgelehnt. Mit der, wie ich finde, seltsamen Begründung, wir haben das immer schon so gemacht. Wir haben das immer schon so gemacht. Das ist bei uns Tradition und von der wollen wir nicht abrücken und das würde die Gläubigen nur verwirren und deswegen lassen wir es so, wie es ist. Gut, das ist eine Sichtweise. Ich kann das nur so stehen lassen und auch hier an dieser Stelle nur sagen, es mag ein jeder so beten, wie er es für richtig hält. Ich kann da keinem irgendetwa einen Vorschlag machen. Aber ich möchte nur hinweisen, dass wie bei Jakobus eben wir die Kraft brauchen, aus der Versuchung herausgeführt zu werden, diese innere Widerstandskraft. Die letzte Bitte. Rette uns von dem Bösen. Das ist schwerer zu übersetzen, als es zunächst vermuten mag oder mögen. Im griechischen Urtext steht Poneros. Poneros, die einen übersetzen so mit Teufel Satan, das heißt im Griechischen Ho Poneros, steht aber nicht ganz so da. Man kann aber auch eher übersetzen, rette oder bewahre uns vor schlechten boshaften, niederträchtigen Leuten. Rette uns. Man kann es sogar so übersetzen, wenn man das ins Hebräische wieder zurückführen möchte, rette uns vor einem geizigen Verhalten. Auch das ist möglich. Nun, wie die Übersetzung nun auch sein mag oder möglich ist, Gott möge uns vor allem Bösen, in welcher Form es uns auch begegnet, retten und bewahren. Das ist das Entscheidende. Gott möge uns da vor allem Bösen retten und bewahren. Ja, wenn wir das Vaterunser sprechen, dann kommt ja noch ein Text hinterher. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit und dein Amen. Das ist im Urtext, in den ersten Textstellen, in den ersten Schriften nicht enthalten. Das ist ein späterer Zusatz. Und deswegen, wenn ihr die Bibel aufschlagt und in vielen Bibeln wird dann da Schluss gemacht und nur der Hinweis, dass dann eben noch in späteren Textstellen dieser Nachsatz oder dieser Nachvers enthalten ist. Ja, das war ein kurzer Gang durch das Gebet, das für mich die Welt umspannt. Und das war ein bisschen Anregungen zum Nachdenken, Hinweise vielleicht. Aber das alles Entscheidende lautet Rogate, betet. Oder wie es in der Schriftlesung, wie wir es gehört haben, bete Gott an. Amen.
Es ist die Zeit für dich.